RD. Ich halte Herrn Krumbach weiterhin für einen guten Finanzminister, aber für ein völlig ungeeignetes Fraktionsmitglied. Das hat mir jetzt die Zeit gezeigt.
Ob ich mein Mandat zurückgebe oder auch nicht, ist meine Entscheidung und nicht die Entscheidung von irgendjemand anderem.
So klingt es, wenn sich eine Parlamentsfraktion öffentlich zerlegt oder zumindest kurz davor steht. Damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB, in dem wir mal wieder nach Potsdam schauen und fragen, na, habt ihr noch eine Regierung in Brandenburg? Denn wie wir eingangs gehört haben, BSW-Fraktionsvize Christian Dorst will seinen eigenen Parteikollegen, Finanzminister und Vizeministerpräsidenten Robert Krumbach aus der Fraktion raushaben. Und mal wieder analysiert die Spreepolitik, wie lange soll das noch gut gehen? In Berlin ist derweil die Koalition stabil, allerdings ohne Mehrheit, jedenfalls im neuen Berlin-Trend. Warum die Zahlen vor allem für die SPD kein gutes Omen sind, erklären wir. Und wir erklären, warum plötzlich alle Parteien im Brandenburger Landtag das DDR-Moped Simson entdeckt haben und dessen 9-Liter-Tank randvoll machen mit einem 1:50 Gemisch aus Ostalgie und Symbolpolitik. Das alles in dieser Woche in der Spreepolitik. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Und wir fühlen erstmal der Berliner Politik den Puls nach dem aktuellen Berlin-Trend. Bei mir ist Thorsten Gabriel aus unserer landespolitischen Redaktion in Berlin. Grüß dich, Thorsten.
Hallo.
Bevor ich jetzt gleich nochmal die Zahlen verlese, bleiben wir im Bild. Bei welcher Partei geht nach diesem Berlin-Trend die Pumpe, wie man so schön sagt?
Also eigentlich bei mehreren, muss man sagen. Dieser Berlin-Trend, das gehört zur Wahrheit auch dazu, stellt jetzt kein revolutionäres Bild dar, aber er ist eine Fortschreibung dessen, was wir schon erlebt haben. Also, die Pumpe sollte vielleicht mindestens beim BSW gehen, die wieder weiterhin unter der 5%-Hürde sind mit 4%. Das heißt, bei denen geht es am Ende des Tages irgendwie ja um die Existenz, wenn man so will. Also da würde ich schon sagen, das ist ein Pumpenthema. Wir haben auf der anderen Seite auch die CDU, die zwar sagen kann, hey, wir sind stärkste Kraft, 22% immer noch, bei der man aber sehen kann, dass es im Grunde seit dem Wahlsieg 2023 kontinuierlich abwärts gegangen ist. Und wer am Anfang geglaubt hatte, naja, für Kai Wegner wird das eine ziemlich selbstverständliche Sache. Die Union ist jetzt stark vorne und eigentlich kann er sich danach noch aussuchen, mit wem er regiert. Bei dem sollte vielleicht die Pumpe gehen, weil weiterhin die Linke, wir wissen, die ist letztes Mal kometenhaft quasi auf Platz 2 vorgeschossen und liegt mit 19% immer noch dort. Weil die dort ist, haben möglicherweise, wenn das jetzt ein Wahlergebnis wäre, Grüne und Linke die freie Auswahl und sagen, ja, wollen wir unter einer Linken regieren oder wollen wir es mit Kai Wegner machen? Also bei dem könnte auch die Pumpe gehen. Das wären so an den Rändern der Befragung, sage ich mal, die beiden, die sich vielleicht Sorgen machen sollten.
Dann lese ich jetzt also mal die Zahlen vor, damit Sie nochmal einen Überblick haben, falls Sie es nicht mitbekommen haben. Mehr übrigens dann natürlich wie immer auf rbb24.de. Alle Grafiken zum Nachschauen. Also die CDU kommt im aktuellen Berlin-Trend auf 22%. Das sind nochmal 3 Prozentpunkte weniger als beim Berlin-Trend im Juni. Die Linke bleibt unverändert bei 19%, das reicht weiter für Platz 2 und weil die CDU verliert, kommt sie der natürlich dann auch immer näher. Dahinter dann die AfD mit 16% plus 3 Prozentpunkte, der größte Sieger in diesem Berlin-Trend. Die Grünen legen ganz leicht zu, um 1 Prozentpunkt, kommen auf 16%, also gleich auf mit der AfD. Die SPD wäre, würde sie am Sonntag gewählt, mit 13% die kleinste Partei im Berliner Abgeordnetenhaus und verliert im Vergleich zum Juni nochmal 1 Prozentpunkt. Und das BSW, Thorsten hat es gerade gesagt, würde mit 4% nicht ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen. Kann man langsam die Frage stellen, oder? Haben die Berlinerinnen und Berliner die Nase voll von Schwarz-Rot? Die haben keine Mehrheit seit dem Berlin-Trend Herbst 2023.
Ja, wobei man dazu anmerken muss, dass es überhaupt diese schwarz-rote Koalition, also dieses Zweierbündnis gibt, ist eigentlich auch vor allen Dingen dem Umstand geschuldet, dass die CDU eben beim letzten Mal einen sehr hohen Sieg eingefahren hat und es dadurch gereicht hat, um zu zweit zu regieren. Wir wissen oder wir erinnern uns, Kai Wegner konnte sich am Ende entscheiden, ob er mit der SPD oder mit den Grünen regieren will. Er hat sich dann eben für die SPD entschieden. Auch einem Kai Wegner war klar, dass das mit diesem Ergebnis sicherlich so nicht weitergehen würde, dass es jetzt so runtergegangen ist. ist dann doch vielleicht etwas überraschend und da spielt mit Sicherheit auch der Bundestrend rein. Ich glaube aber in der Tat, so ähnlich wie das auch auf Bundesebene ist, wir sehen, die Zeiten für Zweierbündnisse sind im Grunde im Augenblick gerade nicht so, einfach weil sich die Parteienlandschaft sehr filetiert hat. Sie sind sich alle sehr nahe gekommen zum Teil und das macht es dann eben schwierig, sodass die Aussicht darauf, dass man dann doch eher zu dritt ran muss nach der Wahl, wahrscheinlich ist.
Ja, mal schauen, ob sie das dann hinkriegen. Wie es mit Zweierkoalitionen so laufen kann, sehen wir auch gerade in Brandenburg. Darüber reden wir später hier im Podcast. Ich habe mir gerade mal hier, ich raschel natürlich mit Blättern immer, wenn wir den Berlin-Trend haben, haben wir auch ganz viele Zettel auf dem Tisch liegen. Mal so die Zufriedenheitswerte angeguckt und es ist wirklich dramatisch. Mhm. Also selbst bei den CDU-Anhängern ist noch eine knappe Mehrheit zufrieden mit dem Berliner Senat, 52%, aber auch schon 47% der CDU-Anhänger nicht zufrieden. Und richtig dramatisch, SPD, 60% der SPD-Anhänger sind nicht mit diesem Senat zufrieden. Also irgendwie dann halt auch mit ihrer eigenen Partei
nicht. Ja, ja, es ist, in Teilen bleibt es nur mit der allgemeinen Haltung von Berlinerinnen und Berlinern erklärlich, die gerne rummeckern. Das muss man sagen, denn wir haben das oft genug gesagt, fast bei jedem Berlin-Trend, dass die Zufriedenheitswerte regelmäßig im Keller sind. Also das ist in Berlin, das hat eine lange Tradition, aber man muss schon sagen, diese 21%, die sind ein neuer Tiefststand und erschreckend ist das aus meiner Sicht vor allen Dingen, weil diese Koalition, also man kann ihr vielleicht viel vorwerfen, aber man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie so wahnsinnig zerstritten wäre, also so wie es die Vorgängerregierungen gemacht haben von SPD, Grünen und Linken, die das gerne auf offener Bühne alles ausgetragen haben, was bei ihnen nicht läuft. Das erleben wir hier nicht. Klar gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber das gehört ja auch zu einem demokratischen Prozess dazu, dass sich auch Regierungsparteien über einen Kurs verständigen. Hm. Also kein großer Streit auf offener Bühne in der Form und gleichzeitig aber ja durchaus auch Erfolge. Also wir erinnern uns, das große Thema Bürgeramtstermine. Mittlerweile Kai Wegner macht das immer sehr gerne, wann immer er irgendwo ist, holt er sein Handy raus, sagt, hier, wann wollen Sie? Morgen, übermorgen, hier, zack, Termine. So. Also das ist ja ein Thema gewesen, mit dem ist er angetreten. Da hat er was gefixt, da hat er was repariert. Dass das große Thema Verwaltungsreform jetzt noch nicht einzahlt, das ist verständlich, weil erstens tritt die erst im nächsten Jahr in Kraft und zweitens ist das ein Langzeitthema. Das wird die Stadt auf lange Sicht umbauen und nicht sofort, das versteht man dann. Aber es gab jetzt auch keine großen Verfehlungen, wo man sagen kann, da ist die Koalition von einem Fettnäpfchen ins nächste getappt, sodass man unterm Strich sagen muss, also neben einer grundsätzlichen Haltung in Berlin, alles erstmal doof zu finden, würde ich sagen, zahlt hier vermutlich auch ein bisschen der Bundestrend ein, denn die Unzufriedenheit, das können wir auch rauslesen, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die ist ja auch hoch.
Ja, ich habe diese Woche noch ein bisschen in der SPD rumtelefoniert und da habe ich auch das Feedback bekommen, naja, also wenn man von nirgendwo Rückhalt bekommt, also vom Bund nicht und dann läuft es halt auch im eigenen Laden in Berlin nicht wirklich toll. Wir erinnern uns an die Eskapade da in Neukölln, wo dann der eigentlich beliebte Bürgermeister abgesägt wurde als Kandidat für die nächste Wahl, Martin Hiegel, anderes Spitzenpersonal strauchelt genauso. Hat man es natürlich auch einfach schwer.
Also die SPD, das muss man auch sagen, die hat es in der Tat schwer. Wie immer, wenn man Koalitionen mit Juniorpartnerinnen und Partnern hat, die potenziell ja auch das Zeug dazu haben sollten, die Regierung anzuführen. Also das sind ja nicht Zeiten wie vor Jahrzehnten, wo man sagen kann, wir haben da, weiß ich nicht, eine CDU vorn und dann eine kleine Mehrheitsbeschafferin FDP irgendwie dabei, sondern hier ist ja vollkommen klar, hier buhlen zwei um Platz eins. So war das ja immer irgendwie mit CDU und SPD. Und dass man als Juniorpartnerin verliert, das musste die SPD nun schon mehrfach schmerzlich erfahren. In Berlin hier auch, aber auch natürlich im Bund, immer dort, wo sie in zweiter Position war. Und man kann ja, das muss man, gehört der Fairness halber aber auch dazu, ja noch nicht mal sagen oder Kai Wegner vorwerfen, dass er seinen Koalitionspartner an die Wand spielen würde, sondern wo immer das geht, lässt er ja auch einer Iris Spranger der Innensenatoren oder anderen Senatsmitgliedern, auch einer Franziska Giffey, gern die Bühne und sagt, hier, bitte, weil er letztendlich ja auch weiß, er profitiert ja auch davon, wenn der andere Koalitionspartner jetzt nicht völlig abschmiert, sondern auch stabil ist und in sich ruht. In sich ruht ist die SPD nun gerade gar nicht und das ist ein Teil ihres Problems und ja, dann sieht das Ergebnis eben auch so aus. Die wirkliche Ironie des Schicksals besteht ja darin, dass sie eigentlich fast nichts mehr tun kann, um nicht an einer nächsten Regierung beteiligt zu sein. Die SPD, die seit dann 37 Jahren hier in dieser Stadt entweder in führender Position oder als zweite mitregiert, wird das Zünglein an der Waage am Ende sein, denn wenn es nur noch um Dreierbündnisse geht, dann kommt man um sie nicht herum.
Ja.
Also alle, die vielleicht auch mal gedacht haben, eigentlich tut es der Sozialdemokratie vielleicht auch mal gut, sich in der Opposition zu regenerieren, weil man einfach natürlich, man muss alles mitverkaufen, was in den letzten Jahren auch schiefgelaufen ist. Man kann nicht immer sagen, wir machen jetzt alles neu, sondern man ist immer in der verantwortlichen Position. Die haben im Grunde keine Chance. Das muss man auch mal so sehen.
Die doppelt unfreie Sozialdemokratie.
Gefangen im Regierungsapparat, ja.
Genau. Egal wer regiert, die müssen auf jeden Fall immer mitmachen. Egal ob es konservative oder linke Regierungen gibt, die SPD muss mit an Bord. Gut, das heißt, also da kommt die SPD nicht raus. Wir gucken trotzdem mal kurz aufs Tableau. Was ist denn jetzt hier überhaupt noch möglich? Also Schwarz-Rot hat auf jeden Fall keine Mehrheit mehr. Die klassische rot-grün-rote Regierung wäre drin.
Ja.
Aber mit einer linken Führung.
Genau. Oh.
Die Frage ist, wer will das und wer will das eher nicht? Also ich vermute, die Grünen könnten damit fast noch leben bei der SPD.
Also man muss natürlich sagen, es ist sowohl für die SPD als auch für die Grünen, wäre es natürlich eine maximale Demütigung, in eine linksregierte Regierung mit einzusteigen. Jetzt kann man immer sagen, aber die Politik passt doch viel besser vielleicht zusammen als unter einer CDU. Ja, aber wir haben das ja schon zuletzt erlebt, als die SPD führende Kraft in einem Dreierbündnis dieser Art war. Am Ende rangeln sie sich alle um die gleichen Wählerinnen und Wähler. Und das macht die Sache natürlich nicht besser. Also für die Grünen wird es natürlich nicht einfacher, eigene Positionen zu verkaufen, wenn man so dicht dran an der führenden Partei Die Linke ist. Also dass das jetzt ein Spaziergang wird, weil alle irgendwie ja das Gleiche wollen, ich glaube, das muss man sich nicht ausmalen. Deswegen ist es nicht so ganz ausgemacht. Ich kann mir vorstellen, dass es sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen an der Basis ein starkes Bedürfnis gibt, zu sagen, bitte nicht mit der CDU, sondern mit den Linken. Dass aber, glaube ich, die Funktionäre auf beiden Seiten eher mit der CDU würden. Einerseits, weil beide auch in den vergangenen Sondierungsgesprächen und jetzt in der Regierungszeit mit der CDU gelernt haben, dass sie irgendwie schon ein relativ verlässlicher Regierungspartner ist. Also auch ein Kai Wegner, selbst beim unbeliebten Thema Ausbildungsplatzumlage, sagt er, haben wir so uns verständigt im Koalitionsvertrag. Also da tut man jetzt nicht so, als sei das irgendwie etwas, was dann nicht geht. Und das hört man auch von den Grünen immer wieder. Also dass sie schon die CDU als eine verlässliche Kraft wahrnehmen. Und von daher, glaube ich, wird die Entscheidung nicht so ganz einfach.
Dieses Wochenende wird Werner Graf offiziell Spitzenkandidat bei den Grünen. Einer, der erstmal eher aus dem linken Lager bei den Grünen kommt, aber auch der ganz offen sagt, ich komme mit dem Kai Wegner auf einer persönlichen Ebene durchaus klar. Das ist auch einer, der hat keine Manschetten, sich mit CDU-Leuten an den Tisch zu setzen. Selbst mit jemandem wie einem Dirk Stettner, der ja gerne auch mal auf Krawall gebürstet ist.
Also wir hatten ja sowohl Dirk Stettner als auch Werner Graf hier beide gemeinsam im Podcast und haben sie auch überredet, kommt Leute, ihr duzt euch doch auch sonst, dann macht das doch auch mal hier. Und da hat Werner Graf ja auch sehr offen erzählt, dass er auch in seiner Biografie, er hat dann die Geschichte seines Opas erzählt, der in der CSU war und mit dem er dann am politischen Aschermittwoch gemeinsam im CSU-Bus zur großen Veranstaltung der CSU gefahren ist. Und er hat sich dann draußen hingestellt, hat demonstriert und drin hat die CSU ihre Reden gehalten und am Schluss sind sie alle im gemeinsamen Bus wieder zurückgefahren. Also er weiß auch, wie der politische Betrieb funktioniert und dass es wichtig ist, menschlich eine Vertrauensbasis zu haben, um dann auf der Sachebene die unterschiedlichen Ansichten auszutauschen.
Also ich werde dich jetzt nicht verhaften und sagen, tipp mal, welche Koalition am Ende rauskommt. Das heben wir uns für nächstes Jahr auf. Das wäre jetzt wirklich zu früh. Ja. Aber das ist so eine kleine Richtung, falls Sie schon mal so nachdenken, können wir nicht so ein Office-Pool machen und tippen einfach, welche Koalition am Ende rauskommt. Also wir haben es schon angesprochen, CDU, Grüne und SPD wäre natürlich auch möglich. Rechnerisch möglich müsste ich mal gucken, CDU-Linke ist politisch natürlich gerade ziemlich abwegig, wäre aber auch rechnerisch im Augenblick kein Thema.
Nee, genau. Da fehlen, glaube ich, zwei Prozentpunkte dran, um da eine Mehrheit im Parlament zu haben. Aber du hast es gesagt, also die CDU sagt natürlich auch zu Recht, das ist unser Hauptgegner im Wahlkampf. Sie sagt es, glaube ich, auch, damit natürlich, weil sie ein Interesse daran hat, dass beide Seiten gut mobilisieren, auch um die AfD am Ende des Tages ein bisschen tiefer zu drücken, um klare Mehrheitsverhältnisse zu haben. Aber die CDU verweist ja immer gerne darauf, nicht nur das auch historisch ist, also eher abwegig wäre, dass eine CDU mit einer Linken zusammen regiert, sondern dass da eben auch bei der Linken gerade viel Bewegung drin ist und man im Grunde noch gar nicht so richtig abschätzen kann, wie wird dann eine künftige Abgeordnetenhausfraktion der Linken dann aussehen? Was sitzen da für Leute drin? Wofür stehen die? Kann man mit denen was anfangen? Also das sind ja auch viele Fragezeichen.
Umso interessanter dann diese Szene, die wir am Donnerstag im Plenum erleben durften in der Fragerunde. Das ist ja immer dann, wenn die Abgeordneten spontane Fragen stellen dürfen an den Senat. Und Elif Ehrer, die nicht nur Abgeordnete ist, sondern eben auch Spitzenkandidatin der Linken, folgendes Kai Wegner fragte. Wir hören mal kurz rein.
Ich frage den Senat, was er bzw. der regierende Bürgermeister unter anderem dem Zentralrat deutscher Sinti und Roma und Amaro Foro antwortet, die in einem offenen Brief zu Recht den Rücktritt ihres CDU-Kollegen Hussein wegen seiner rassistischen und angesichts des Holocausts an Roma und Sinti geschichtsvergessenen Aussagen forderte.
Zur Einordnung, der CDU-Abgeordnete Timo Hussein hat in einem Social-Media-Post behauptet, Ehrer setze sich im Wahlkampf dafür ein, dass, Zitat, alle illegalen Sinti und Roma, in Klammer Zigeuner, Klammer zu, aus dem Ausland in Berlin bleiben dürfen, Zitat Ende, was sofort natürlich zu scharfer Kritik führte, und zwar nicht nur wegen des Begriffs Zigeuner, der ja heute als rassistisch eingeordnet wird, als Rückfall in das NS-Vokabular. Kai Wegner hat sich dann tatsächlich auch dazu geäußert, nämlich wie folgt. Wir hören auch da mal rein.
Frau Ehrer, also erstens steht es mir nicht zu, Aussagen von Abgeordneten zu bewerten, aber ich sage in aller Klarheit, dieses Wording würde ich mir nicht zu eigen machen.
Woraus die Taz machte, Wegner und Ehrer können sich auch einig sein. Thorsten, ist das eine schwarz-tiefrote Anbahnung oder ist das ein Wunschdenken der Taz?
Nein, ich glaube, das ist etwas, was man hier sehr gut beobachten kann, ist, dass sowohl die CDU als auch die Grünen, als auch die Linken, als auch die SPD sehr pragmatisch miteinander umgehen. Also wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass die CDU ganz kategorisch ein Bündnis mit der Linken ausschließt, dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass sie zum Beispiel gemeinsam die Verfassung geändert haben, dass auch Wegner zu einzelnen linken Abgeordneten durchaus ein gutes Verhältnis pflegt und dass man da, wo es angesagt ist, auch durchaus im Parlament irgendwie etwas gemeinsam macht. Das unterscheidet auch diese CDU heutzutage ganz maßgeblich von der, wie wir sie noch vor 10 Jahren erlebt haben, wo einfach klar war, nein, also mit der Linken und schreiben wir uns nicht gemeinsam unter irgendeinen Antrag oder irgendwas, sondern das haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren auch immer wieder erlebt. Natürlich dort, wo es angesagt ist, arbeitet man auch zusammen, aber das ist eben etwas anderes. Und da unterscheidet sich das eben auch substanziell zu einem kategorischen Nein zur AfD, wo auch sowas nicht in Frage käme, wo man nicht sagt, also wir regieren zwar nicht zusammen, aber hier, naja, der Antrag, das schadet ja nicht, sondern da ist ja die Brandmauer steht, sage ich mal, bei Kai Wegner. Aber bei der Linken ist das eben etwas anderes, ob man politisch ein Gegner ist, aber eben dann guckt, wo gehört es sich dann auch, dass man sich was zugesteht.
Und das muss man, glaube ich, auch über Kai Wegner persönlich sagen. Er ist nicht die Art von CDU-Politiker, an der sich jemand aus der Linken leicht reiben kann. Zumindest, nee. Also er ist kein großer Kulturkämpfer. Da gibt es durchaus noch 1, 2, 3 Exemplare bei der CDU. Eher aus den älteren Semestern. Aber Kai Wegner ist keiner, den man in diesem Thema groß packen kann.
Überhaupt nicht. Also das könnte ihm auch zu Pass kommen, dann bei künftigen Koalitionsverhandlungen zum Beispiel auch mit den Grünen, weil die Grünen eben auch ihrer eigenen Basis immer sagen können, schaut euch an, wie der Wegner redet, schaut euch an, was er tut. Das ist kein Friedrich Merz, im Gegenteil, das wissen wir. Also die beiden sind sich ja in einer gewissen Ablehnung innig verbunden.
Schicken sich keine Weihnachtskarten vermutlich.
Genau. Und für die große antikommunistische Geste ist dann immer noch Dirk Stettner als Fraktionschef zuständig.
Genau. Dann schauen wir mal, welche Gesten da jetzt im laufenden Wahlkampf auf uns zukommen. Ich danke dir erstmal, Thorsten, für deine Einschätzung hier. Und dann können wir ja schon mal so Richtung Haushalt gucken. Das wird uns dann in den nächsten Folgen leider beschäftigen. Tut uns leid. Danke, Thorsten.
Sehr gern.
Und ich hatte es eingangs angekündigt, wir wollen natürlich weiterhin schauen, wie es der Brandenburger Landesregierung geht. Bei mir sind jetzt hier im Podcast Amelie Ernst und Thomas Bittner aus unserer landespolitischen Redaktion. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo Sebastian.
Guten Tag.
Ich greife jetzt einfach mal ganz frech meine eigene Frage aus dem Intro auf. Habt ihr noch eine Regierung oder sucht ihr gerade wieder?
Lass uns kurz nachgucken. Ja, ich sehe noch eine Regierung.
Für diese Woche reicht's.
Für diese Woche reicht's noch, aber es war knapp, würde ich sagen.
Genau, also der Hintergrund ist natürlich, dass sich gerade SPD und vor allem BSW in einem ganz entscheidenden Punkt uneins waren, nämlich der Umgang mit den neuen Medienstaatsverträgen. Die Abstimmung stand auf der Kippe. Vielleicht müssen wir da erstmal den aktuellen Stand herstellen, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Worum ging es genau und ist diese Kuh vom Eis, sind die Medienstaatsverträge in Brandenburg jetzt auch abgewunken worden?
Ja, die sind vom Eis. Brandenburg war ja das letzte Bundesland, das zustimmen musste. Die anderen 15 Bundesländer waren durch und alle guckten auf Brandenburg. Was macht der Landtag jetzt? Gibt es eine Mehrheit? Und ja, vereinfacht gesagt, es gab diese Mehrheit vor allen Dingen wegen SPD und CDU plus Robert Krumbach, dem Finanzminister vom BSW, der auch sein Ja gegeben hat, aber der Rest des BSW war entweder nicht anwesend, hat den Saal verlassen oder mit Nein gestimmt.
Und bis nächste Woche wird unterschrieben, die Ratifizierungsurkunde, und am 1. Dezember treten diese Staatsverträge dann in Kraft.
Alle, die jetzt nicht wissen, was ist ein Medienstaatsvertrag und was steht da überhaupt drin und vor allem, warum geht es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an, dem sei das Medienmagazin von Jörg Wagner hier bei uns im RBB bei Radio 1 empfohlen. Für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen, da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Uns interessiert die Politik dahinter, nämlich die Frage, warum konnte sich das BSW über die Frage, stimmt man dem zu oder nicht, so zerstreiten und vor allem, wie ist aktuell überhaupt die Lage in der BSW-Fraktion? An euch beide gerichtet ist der Streit beim BSW über die Medienstaatsverträge und wer wo zustimmen kann und wo nicht beigelegt?
Naja, die Abstimmung ist jetzt durch. Insofern ist das quasi erstmal vom Tisch. Einig ist man sich da inhaltlich immer noch nicht, weil es eben die Parteilinie gibt beim BSW, die sagt, nein, wir sind gegen die Medienstaatsverträge. Und sozusagen die pragmatische Linie von einigen im BSW, die sagen, wir sind Regierungspartei, wir müssen das Ding jetzt mit durchbringen, weil Brandenburg hat sozusagen im Kabinett auch schon zugestimmt, da müssen wir jetzt durch. Aber das Thema ist natürlich jetzt damit erstmal vom Tisch.
Und für diese Woche hat man so pragmatische Lösungen auch gefunden, dass man sich da zusammengerauft hat. Also es gab zum Beispiel eine Abstimmung über das Sondervermögen, was vom Bund quasi jetzt über die Länder geht. Dazu muss es ein extra Gesetz geben, da hat die Mehrheit gestanden. Oder bei Themen wie Erneuerung des Windenergie- oder des Solareuros, also Gemeinden können Geld bekommen, auch da hat man sich geeinigt. Also für die Woche, die ja jetzt zu Ende gegangen ist mit den Landtagssitzungen, da haben die Mehrheiten gestanden. Ich mache mir allerdings so Sorgen, wie will diese Koalition noch gemeinsame Projekte aufsetzen, wenn zum Beispiel die SPD gar nicht genau weiß, mit wem sie jetzt eigentlich was besprechen kann. Also ich behaupte jetzt immer, eigentlich besteht das BSW in Brandenburg jetzt aus drei Gruppen. Da sind die drei Minister, die im Kabinett sitzen. Aber auf die kann sich ein Dietmar Woidke nicht verlassen. Denn ob Robert Krumbach wirklich in der Fraktion alle hinter sich hat, wenn er irgendwas entscheidet, das steht in den Sternen.
Spoiler, er hat nicht alle hinter sich. Das haben wir die Woche nämlich auch offensichtlich gesehen.
Er wurde aufgefordert, die Fraktion zu verlassen. Dann könnte ja Dietmar Woidke sagen, okay, dann spreche ich mit der Landesvorsitzenden, mit Friederike Bender. Die sitzt aber gar nicht im Landtag. Die kann auch jetzt für die Fraktion gar nicht sprechen, weil in der Fraktion gibt es ja jetzt drei oder vier, so ganz genau wissen wir es gar nicht, die gar nicht mehr Mitglied der Partei sind, also für die eine Landesvorsitzende in dem Sinne gar nicht sprechen kann. Dann könnte man sagen, okay, dann spreche ich mit dem Fraktionsvorsitzenden, Nils Olaf Lüders. Aber der wiederum kann ja auch nur für eine gewisse Gruppe sprechen, denn wir haben ja das Verhältnis gesehen, als es den Misstrauensantrag gab, 8-6. Mehrheitlich hat der Fraktionsvorsitzende die Fraktion hinter sich, aber die Mehrheit ist nicht so groß, dass sie dafür reichen würde, dass es eine Koalitionsmehrheit gäbe. Also ich
frage uns jetzt nicht, wie die demnächst abstimmen bei irgendwas.
Ja, also und wie soll man in dieser Konstellation eine Verabredung mit dem BSW treffen? Und ich glaube, die Lösung ist, wir treffen keine Verabredung. Ja. Wir machen alles nur noch mit Verordnungen. Und dann werden wir mal sehen. Aber irgendwann muss man Farbe bekennen. Spätestens zum Beispiel beim Haushalt. Da muss man ja zusammen etwas schaffen. Und das ist noch ein halbes Jahr hin. Ob man das schafft, da bin ich mir aber nicht sicher.
Oder also, man muss immer rumbetteln bei der CDU oder so. Und muss sagen, gebt uns doch bitte 3-4 Stimmen, damit wir hier sicher durchkommen mit irgendwas. Aber das ist natürlich eine indirekte Minderheitsregierung. Ne? Also ist auch nicht cool.
Dann kann man sich ehrlich machen und dann die Koalition aufgeben.
Ja. Also man hört schon, bei euch ist eine ganze Menge los. Es ist auch wirklich großes Kino, sich die Interviewversuche oder teilweise Interviews anzugucken, die ihr versucht dann im Landtag zu führen mit BSW-Abgeordneten. Zwischen Tür und Angel, da wird dann schnell noch irgendwie reingehuscht, das Mikro reingehalten. Die Töne sind teilweise, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen patzig, vor allem von Christian Dorst, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der BSW-Fraktion, genau. Der dann eurem Kollegen Michael Schon ins Mikro gesagt hat, der Krumbach, übrigens Finanzminister und stellvertretender Ministerpräsident in Brandenburg, der soll aus unserer Fraktion raus.
Ey, wir haben es versucht, Töne zu kriegen, das musst du uns zugestehen.
Ja, aber das ist ja, wie kann man denn so eine Ansage machen?
Ja, wenn man einfach keinen Bock hat auf zu viel Harmonie, könnte ich jetzt mal sagen. Ne?
Das war immerhin der ehemalige Spitzenkandidat und der Landesvorsitzende. Also so viel
Robert Krumbach jetzt.
Der Robert Krumbach, gegen den er sich da geäußert hat. Also er wäre ein sehr guter Finanzminister, aber ein, wie hat das formuliert, ein wirklich nicht geeignetes Fraktionsmitglied. Das sind natürlich, also so eine Parteifreunde will man nicht unbedingt haben, oder?
Spielt Herr Dorster eine Rolle? So nach dem Motto, ich bin hier der Wadenbeißer, ich muss ein bisschen klare Kante zeigen oder nach außen ein bisschen Härte zeigen, die Fraktion auf Disziplin bringen? Oder ist das wirklich, ist da das Tischtuch einfach auch auf einer menschlichen Ebene zerrissen?
Also nach dem, was man in Social Media gelesen hat von Christian Dorst, so piep, piep, piep und so höhnisches, wir haben uns wieder lieb. Also das war schon, das ist auch eine menschliche Ebene. Also wenn das eine Rolle ist, dann wüsste ich nicht, wo die hinführen soll, weil eigentlich könnte man sich vorstellen, dass der Fraktionsvorstand, zu dem ja Christian Dorst auch gehört, versucht, die Fraktion zu einen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Also diese Aussagen klangen eher nach Spaltung und auch nach, ist mir doch egal, ich sag, was ich will.
Und er ist auch sehr weit gegangen. Also ich habe Friederike Bender beim RBB 24 Inforadio gehört. Die hat sich dieser Forderung zum Beispiel nicht angeschlossen. Und auch der Fraktionsvorsitzende hat bei der Pressekonferenz gesagt, ja, die Frage könnte man ja beantworten, aber ich möchte sie jetzt nicht beantworten. Also er hat sich an diese Geschichte nicht rangehängt. Da ist Herr Dorst, glaube ich, noch allein.
Also das BSW wirkt ziemlich konfus und auch gespalten. Das kann man durchaus auch sagen nach diesen Wochen. Wir haben ja diverse Male hier schon im Podcast darüber gesprochen. Deswegen hören Sie gerne auch die zurückliegenden beiden Folgen. Da geht es auch nochmal im Detail um genau diesen Streit. Ihr habt sie angesprochen, Friederike Bender, die Landesvorsitzende des BSW. Das ist ja dann immer die Person, Landeschef oder Landeschefin, die man ranzieht und sagt, was ist denn in deinem Laden eigentlich los? Wie würdet ihr das einschätzen? Hat Frau Bender das BSW in Brandenburg nicht mehr im Griff? Ist ihr da was entglitten?
Na, sie hat Teile im Griff. Also mit dem Fraktionsvorstand zum Beispiel ist sie ja in vielen Bereichen, könnte man sagen, auf einer Linie, auch mit dem Bundesvorstand. Das ist ja genau die Kritik dieser vier Ausgetretenen. Die sagen, da wird sozusagen zu viel von oben durchregiert, auch über Friederike Bender rein in diese Fraktion. In anderen Parteien, Fraktionen ist es ja so, dass es da vielleicht zwei Pole gibt. Also den Landesvorstand, den Landesverband und die Fraktion, die so ein bisschen unterschiedliche Rollen haben. Hier ist es ein bisschen anders. Hier hat man eher den Eindruck, der Landesvorstand versucht, mit dem Fraktionsvorstand sozusagen eine Linie zu fahren, aber das eben gegen den Widerstand von einigen in der Fraktion.
Dann abschließend noch ein Wort zur CDU, die ja die wichtige Mehrheit beschafft hat bei der Abstimmung über die beiden Medienstaatsverträge. Wie tritt die im Augenblick auf? Sind die jetzt für die SPD quasi sowas wie der verlässlichere Partner als der eigentliche Koalitionspartner BSW?
Ja, sie dient sich ganz gut an, würde ich mal sagen. Also um mal wegzukommen von diesen Staatsverträgen, beispielsweise beim Thema Sondervermögen, da gab es noch ein riesen Theater vor Wochen. Wir brauchen einen Nachtragshaushalt, wir werden dagegen klagen, wenn das Land dieses Sondervermögen nicht ordentlich im Landtag aufsetzt. Und da war von, in dieser Woche war davon nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, das wurde zugestimmt, wurde gelobt, wie die Landesregierung das gerade handelt, die Verteilung dieser Gelder. Und
auch in anderen Bereichen, auch in anderen Reden und auch bei den Medienstaatsverträgen dachte man, okay, wer ist jetzt hier nochmal die Koalition?
Und ich habe es ja auch beobachtet, als Jan Redmann gegen das BSW austeilte in der Rede, immerhin der Koalitionspartner von Dietmar Woidke, da nickte Dietmar Woidke. Also so, der guckte quasi dazu, wie sein eigener Koalitionspartner rund gemacht wurde. Das ist schon auffällig und die CDU hätte ja nicht unbedingt dafür stimmen müssen. Also wir haben uns mal angeschaut, wie es in anderen Parlamenten war. Niedersachsen einen Tag davor, da hat die CDU zum Beispiel gegen die Medienstaatsverträge gestimmt. Und in anderen Landesparlamenten hat sich die CDU enthalten. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gesetzt war, weil die staatspolitische Verantwortung und die CDU, die in anderen Bundesländern den Ministerpräsidenten stellt, steht natürlich zu einem ausgehandelten Staatsvertrag. Nee, das ist schon, ist schon sehr viel Kalkül dahinter zu sagen, hallo, wir sind hier die Verlässlichen, schaut auf uns.
Und schaut mal, das zerstrittene BSW da drüben wollte ja wirklich mit denen auf Dauer irgendwas zusammen machen.
Spekulieren die eventuell darauf, dass sie noch vor Ende, dem normalen Ende der Legislatur vielleicht doch nochmal mit regieren dürfen? Dass diese aktuelle Koalition zerbricht und sich die SPD dann die CDU an die Seite holt?
Ich glaube, alles andere wäre merkwürdig, wenn sie das nicht irgendwo in ihrem Kopf mal bewegen würden. Also sonst wären auch diese Diskussionen dieser Woche einfach nicht zu erklären.
Dann machen wir hier erstmal einen Strich drunter, beobachten die Entwicklung der Brandenburger Koalition natürlich weiter, kommen jetzt aber zu einem Thema, bei dem es in und am Landtag in Potsdam diese Woche richtig laut wurde. Wir hören hier eine Simson, ein kleines Motorrad bzw. Moped. Wir werden gleich darüber diskutieren, was genau es ist. Vor allem fährt es vor dem Potsdamer Landtag vor. Frage an euch, wer sitzt drauf?
also wenn ich das richtig rausgehört habe, müsste das die Simson, müsste das die Simson von Wolfgang Roig von der SPD gewesen sein. Das hört man ganz eindeutig natürlich als Simson-Kennerin, die ich nicht bin übrigens. Aber wir haben natürlich die Bilder gesehen, da gab es eine kleine Aktion von SPD-Abgeordneten, die da, soweit sie entsprechend ausgerüstet waren mit diesen Simson-Motor, nicht Motorrädern, habe ich ja schon gelernt, nicht Motorräder.
Kein Motorrad und auch kein Moped, um ehrlich zu sein. Es ist ein Mokkick, weil es einen Kickstarter hat und keine Pedale.
Da hören wir gleich, wer hier der Experte ist.
Nein, Experte bin ich auch nicht, aber es ist ein Kleinkraftrad, so wird das dann immer ganz offiziell.
Genau, und am Dienstag sind die vorgefahren, um eine kleine auch bild- und medienwirksame Aktion zu machen und zu sagen, hallo, hier sind die SPD und wir haben das Thema Simson voll im Blick.
Denn wir reden drüber, weil es zwei Anträge dazu diese Woche im Brandenburger Landtag gab, die aus welcher Ecke kamen und vor allem was behandelt haben. Wieso ist die Simson Thema im Landtag?
Ja, weil AfD und die Koalition plus CDU sich auf das Thema draufgesetzt haben. Ne?
Zuerst die AfD, dann die Koalition und die Koalition hat dann auch noch die CDU dazugeholt. Also das war wirklich dann der Kulturkampf AfD gegen den Rest des Landtags und die Geschichte kommt... Das ist ja schon beobachtet worden aus der Thüringer Ecke. In Thüringen hat Björn Höcke, der Chef der AfD, dort dieses Kultfahrzeug quasi auf seine Seite gezogen und macht damit auch Werbung, macht große Ausfahrten, feiert sich als den Kämpfer für dieses ostdeutsche Gefährt. Und das wollte die AfD sozusagen in den Brandenburger Landtag auch einbringen. Und da haben die anderen gesagt, das ist genauso ein Kultfahrzeug für uns wie für euch. Also legen wir da einen Gegenantrag vor.
Was soll denn der Brandenburger Landtag dann in Sachen Simson überhaupt regeln? Wir wissen, die dürfen 60 km/h fahren, was andere Leichtkrafträder nicht dürfen.
Die dürfen und eigentlich nur 45 km/h fahren. Und die sind, laut Einigungsvertrag gab es da diese Ausnahmeregelung, damit nicht Anfang 1990 oder Ende 1990 plötzlich alle dieser Fahrzeuge stillgelegt hätten werden müssen, gab es im Einigungsvertrag die Regel, naja, ihr dürft 60 km/h fahren. Und das ist jetzt natürlich nach über 30 Jahren muss man natürlich da nochmal genau hinschauen. Und es gibt sehr viele Fahrzeuge, die ins Ausland exportiert wurden und die kommen jetzt zum Teil wieder zurück. Und diese reimportierten Fahrzeuge zum Beispiel, die könnte man doch in diese Regelung mit einbeziehen. Das ist zum Beispiel eine der Forderungen. Aber man merkt schon, wie kompliziert das ist. Da geht es eigentlich um Symbolik. Es geht zum Beispiel auch darum, dass sich die Brandenburger Museen, wir haben ja so ein Museum DDR-Geschichte in Eisenhüttenstadt oder das Preußen- oder Brandenburg-Museum in Potsdam, die sollen sich doch mal mit der Geschichte der Simson beschäftigen. Das steht in beiden Anträgen. Das steht bei der AfD auch und auch bei der Mehrheit der anderen. Also so nach dem Motto, kümmert euch doch mal um dieses Kultfahrzeug.
Ganz klare Symbolgeschichte. Ne? Wir haben die Simson im Blick, wir haben unsere ostdeutschen Interessen, aber auch Gefühle vor allen Dingen im Blick. Und das war schon spannend in der Debatte, wie viele Gefühle da plötzlich eine Rolle spielten. Wie da erzählt wurde von früher, wie man doch als Jugendlicher zur Jugendweihe die Simson erwartet hat und dann da rumgeknattert ist auf dem Dorf und dass es ein Gefühl von Freiheit war. Also da überschlugen sich die Redner wirklich in dieser, ja, man kann sagen, Ostalgie, Nostalgie und wie wichtig doch die Simson quasi fürs Herz und fürs Gefühl ist. Das wollte eigentlich jeder für sich beanspruchen.
Aber sie wird in dem Fall politisch betankt, muss man sagen. Nutzt die AfD da in gewisser Weise auch den Kultstatus dieses Fahrzeugs aus, um an so eine Art Ostalgiegefühl zu appellieren?
Auf jeden Fall. Also das versuchten die anderen aber eben auch, ne? Und sie versuchten auch immer klar zu machen, wer hat jetzt den Antrag eigentlich zuerst gestellt und wer hat es zuerst gemerkt, ne?
Ja, es ist so ein bisschen das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen soll an der Stelle gestärkt werden, weil die Simson S50, um die geht's ja. Es geht jetzt nicht um die Schwalbe. Mein Onkel Helmut in Doberluck ist mit seiner Schwalbe immer das Karnickelfutter holen gegangen. Das war eigentlich nicht cool, dass nach der Wende plötzlich die Schwalbe dann Kult wurde. Das hat mich schon sehr gewundert. Die S50, aber die war schon immer Kult. Also die Jungs, die mit S50 zur Schule kamen, die hatten schneller eine Freundin und die hat noch immer einen Sozius. Also das war schon ein Kultfahrzeug und es gab 1,6 Millionen von diesen Fahrzeugen. Die sind einfach auch nicht das Phänomen von irgendwelchen Eliten, sondern das war das Fahrzeug, mit dem man sich auch auf dem Lande als Jugendlicher bewegen konnte und sich Mobilität erschaffen konnte. Und von diesen Fahrzeugen waren eben auch nach der Wende noch auch genügend da, um das weiter zu beleben und weiter damit zu fahren. Und daran will man jetzt eben anknüpfen, weil das ist ja auch, mal Beispiel, die Vespa in Italien, die wird auch gefeiert, aber da ist es sozusagen ein Kulturgut des gesamten Landes. Ganz Italien kann mit der Vespa was anfangen. Aber hier ist es ja, das ist ein ostdeutsches Ding. Simson S50 ist ostdeutsch und da will offensichtlich die AfD sagen, hallo, wir sind diejenigen, die sich mit diesem Fahrzeug am besten auskennen und die euch da unterstützen.
Und natürlich tut es die andere Seite genauso. Das heißt, die Simson ist gerettet. Kann man jetzt so sagen. Also doppelt und dreifach gerettet.
Nein, Brandenburg muss sich jetzt beim Bund dafür einsetzen, dass da bestimmte Regelungen kommen.
So ist das ja ganz oft
dann. Das werden wir denn jetzt beobachten.
Also natürlich kann Brandenburg die Simson retten. Das ist wieder so ein Antrag, der Bund möge doch bitte oder beziehungsweise die Landesregierung möge doch bitte beim Bund.
Und wir freuen uns auch schon auf eine Simson-Ausstellung. Die werden wir dann sicherlich.
Die kommt bestimmt.
Also die kommt bestimmt, die schauen wir uns dann alle an.
Genau, die schauen wir uns an. Aber abschließend von mir die Frage, die Schwalbe, wissen wir, gibt es wieder als E-Roller. Wird aber designt von einer Münchner Firma und gebaut in Polen. Die Simson wird nicht mehr neu gebaut, gibt es keine neuen Modelle, obwohl es eine Firma gibt, MZA, die die Rechte übernommen hat und Ersatzteile dafür baut, bis hin zu ganzen Motoren. Zeigt das nicht auch, wie symbolisch und letztlich inhaltsleer diese ganzen Debatten über ostdeutsche Kulturgüter sind, wenn die eigentlichen Produkte also gar nicht mehr nachproduziert werden, kein neues Leben haben und vor allem auch gar nicht mehr wirklich richtig in Ostdeutschland hergestellt werden? Wäre es nicht viel sinnvoller, mal zu fragen, sollten wir nicht vielleicht die Produktion wieder in Ostdeutschland in irgendeiner Form befördern?
Ich glaub, da bringst du jetzt Leute auf eine Idee, glaube ich, im Landtag. Das wird der nächste Antrag sein. Die Landesregierung möge sich dafür einsetzen, dass wieder Simson produziert wird.
Naja, ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Ludwigsfelde, da wo jetzt die Mercedes-Sprinter gebaut werden, dass da in den 50er, 60er Jahren so kleine Roller, Motorroller gebaut wurden. Das hat man zugunsten dieses W50, dieses dicken, fetten LKWs, dieses DDR-LKWs dann irgendwann aufgegeben. Vielleicht kommt in Ludwigsfelde jemand auf die Idee, mit sowas nochmal richtig durchzustarten.
Ey, wir retten hier komplett Ostdeutschland.
Ich glaube, der Podcast hat jetzt gerade
Ganz neue Wendung genommen.
Dann hoffe ich, dass es eine bei der ersten Edition auch gleich einen Spreepolitik-Aufkleber dafür gibt für diese Modelle. Ich hätte noch ein paar in der Schublade. Einfach anfragen. spreepolitik@rbb-online.de. Ich danke euch beiden für diese Reise down Memory Lane, für, vor allem für Thomas. Und wir freuen uns auf ganz viele neue Simson oder was auch immer Modelle aus Brandenburg und werden natürlich auch weiterhin die Politik da beobachten, auch mit Blick auf die Frage, ob die Koalition noch existiert. Wir fragen nächste Woche wieder nach.
Wir bleiben dran.
Wir sind dabei.
Grüße nach Potsdam.
Ciao.
Ciao. Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Als Podcast-Tipp habe ich für Sie noch diesen Hinweis. Der Tagesschau-Podcast 11KM Stories ist mit einer neuen Staffel am Start. Das Thema ist allerdings kein leichtes. Es geht um ein weltweites Netzwerk von Männern, die Frauen vergewaltigt haben und ihre Taten als Videos ins Netz gestellt haben. Tausendfach. Die beiden NDR-Journalistinnen Isabel Bär und Isabel Strö sind undercover gegangen und haben dieses Netzwerk aufgedeckt. Ihre Recherche kann man jetzt nachhören in 5 Teilen bei 11KM Stories Rape Tapes. Zu finden in der ARD-Audiothek. Aber Achtung, es ist zum Teil wirklich schwer zu ertragen. In der ARD-Audiothek und allen anderen gängigen Podcast-Playern finden Sie auch uns, die Spreepolitik. Abonnieren Sie uns gern, dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Die nächste gibt es kommende Woche. Bis dahin verabschiedet sich Sebastian Schöbel.